An einer Visitenkarte hing ein Kondom, sag ich nur.
Jetzt wird's interessant. Jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen.
FFN. Bauch, Beine, Herz. Mit Pauline und Jona.
Hallihallo.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Jona.
Ich freue mich sehr.
Es ist schon wieder eine sehr coole Folge.
Es ist, glaube ich, auch was, was irgendwie jeder bestimmt mal erlebt. Ja. Also selbst wenn man es noch nicht erlebt hat, ich glaube, je länger man in Beziehungen verheiratet ist oder vielleicht auch in einer Dating-Phase kann man sowas erleben oder auch in Freundschaften geht es auch. Das spannende Thema Eifersucht.
Eifersucht. Super, super wichtig. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir mal drüber sprechen. Mhm. Und ich habe mal die Wikipedia-Definition rausgesucht. Pass auf. Eifersucht bezeichnet Gedanken oder Gefühle von Unsicherheit, Angst und Besorgnis über einen relativen Mangel an Besitz oder Sicherheit. Finde ich sehr, sehr spannend, weil es gibt angeblich auch drei Formen von Eifersucht. Einmal Bindungsängste, kann zum Beispiel durch die Kindheit begründet sein, also dass man war das ältere Kind, dann kommt ein jüngeres Geschwisterchen, bekommt die ganze Aufmerksamkeit, bedeutet die Bindung ist irgendwie gestört. Mhm. Das ist eine Variante. Dann ist ein weiterer Grund für Eifersucht mangelndes Selbstvertrauen, also dass wir uns einfach nicht wirklich wohl zum Beispiel in unserem Körper fühlen oder mit uns selbst. Und der dritte und letzte Grund für Eifersucht der Definition nach ist fehlende Unabhängigkeit. Also, dass ich zum Beispiel denke, ich bin meinetwegen finanziell abhängig von meinem Partner oder emotional abhängig. Also diese drei Varianten gibt es. Finde ich sehr spannend irgendwie.
Ja, ich glaube, das Spannende ist ja auch irgendwie, Eifersucht bis zu einem gewissen Grad hat ja auch sowas wie eine Sinnhaftigkeit, sag ich mal. Also wie du gerade schon sagst, oder auch die Definition ja so ein bisschen zeigt, kann es ja auch sowas wie so vermeintlich Sicherheit schaffen. Ja. Also dass man eine Person, die einem wichtig ist, zum Beispiel nicht verliert in familiärem Kontext oder Beziehungen, Liebe. Aber das ist ja genau das Problem, dass es dann irgendwie dieses Gefühl manchmal einfach zu irrational ist oder in der falschen Sekunde wieder ausgeht, sag ich mal. Ja. Also wenn man zum Beispiel eifersüchtig ist auf, keine Ahnung, Freunde, also wenn jetzt man ist gut mit jemandem befreundet und auf einmal hat die Person einen anderen Freundeskreis, der ihr vielleicht schlecht tut und man ist irgendwie eifersüchtig darauf und macht vielleicht was dagegen, dann wäre es ja für die Person auch wieder gut.
Ja, genau. Ist dann die Frage, ist das dann wirklich Eifersucht? Ne?
Ja, oder ist es?
Oder ist das dann quasi schon, ich bin zuvorkommend und handle aus Liebe? Weil das finde ich jetzt sowieso ganz spannend, dieser Unterschied zwischen Liebe und Eifersucht. Ne? Also Eifersucht scheint ja irgendwie der Definition nach sehr etwas Besitzergreifendes zu sein, nach dem Motto, ich möchte die Kontrolle behalten, ich möchte die Kontrolle auf gar keinen Fall abgeben. Und weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie versuche, jemanden eher aus einem anderen Freundeskreis rauszuziehen, weil ich vielleicht eifersüchtig, bin ich dann eifersüchtig oder sage ich, nee, das tut der Person nicht gut, dann ist es ja irgendwie auch wieder so ein Handeln aus Liebe heraus.
Das stimmt, schwierig. Ja, es liegt ja eh alles beieinander. Also das Spannende ist ja so an diesen ganzen Gefühlen, die man so haben kann, irgendwie Liebe zu Familie oder sowas oder irgendwie, ne, dieses Dazugehörigkeitsgefühl, Liebe zu einem Partner, verknallt sein und sowas und Eifersucht, das kann ja sehr dicht beieinander liegen.
Total.
Und das Spannende ist ja auch, dass es dann irgendwie so ein anderes Areal im Hirn wieder auslöst, was sich aber mal wieder anders anfühlt. Also zum Beispiel, man ist super verliebt oder verknallt, es fühlt sich alles schön an und dann gibt's da irgendwie eine andere Person und dann wird aus diesem Gefühl, was ja stark bleibt, eher so eine Art Schmerz vielleicht auch auf eine Art.
Ja, genau, also, genau.
Es ist ja irgendwie alles dicht beieinander und kann schnell umschwenken, glaube ich.
Total. Würdest du sagen, du bist ein eifersüchtiger Mensch oder warst du mal in deinem Leben ein eifersüchtiger Mensch?
Da, schwierige Frage. So richtig eigentlich nicht. Aber ich glaube, manchmal in so Situationen, wenn man sich vielleicht ein bisschen unsicher ist und also bei mir kommt das eher so durch Verlustängste.
Okay. Ah ja, aber guck mal, da passt du ja schon mal in eine Kategorie rein. Das wäre dann Bindungsängste. Es gibt ja die drei Arten von Eifersucht. Das würde ja vielleicht dann ein bisschen passen. Hast du da ein Beispiel?
Also ich habe es witzigerweise in einer Beziehung eigentlich noch nie so erlebt, weil da ist ja alles irgendwie gut definiert und wenn man dann irgendwie happy ist und das für sich alles klar hat, dann bin ich eigentlich nicht eifersüchtig, weil das ist dann für mich schon so ein Safe Space.
Okay.
Aber gerade in so undefinierten Situationen wie vielleicht
in der Dating-Phase zum Beispiel.
Also das hatte ich auf jeden Fall, wenn ich so mitbekommen habe, oder man ist in der Dating-Phase und versteht sich irgendwie gut und dann auf einmal datet der irgendwie andere Leute oder trifft andere Leute
beim Spiel.
Und das ist so heftig. Also einmal ganz konkret hatte ich das weiß ich witzigerweise noch, weil da habe ich sogar eine Radiosendung moderiert, noch nicht hier, aber da gab es auch eine Situation, wo ich jemanden gut fand und wir hatten auch eine richtig gute Connection und so weiter und dann hat er mir einfach geschrieben, dass er jetzt ein Date hat.
Nee, cool.
Und das war halt wirklich, ich war so,
oh nein,
war halt so in der Sendung und es war wirklich so, da, ich dachte so, Alter.
Oh nein, das ist ja auch ein bisschen heartbroken.
Das war richtig,
ne?
Hart. Also das war heftig. Mm. Also vielleicht auch einer der heftigsten Momente. Und deswegen ist es ja auch per Definition so, dass so dieselben Hirnareale teilweise beansprucht werden durch Eifersucht, die man irgendwie hat, wenn man Schmerz fühlt.
Ja, tatsächlich.
Und es fühlt sich auch so ein bisschen so an. Das ist ja wirklich wie so ein, man sagt ja, der Stich ins Herz.
Ja.
Und so ein bisschen ist das Gefühl ja, also zumindest wenn es dann so akut sich einmal kurz aufspitzt, fühlt sich das ja dann auch ein bisschen
man
an.
Man sagt ja auch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
Sehr
und
gut.
Es ist ja wirklich viel dran, ne? Es ist ja wirklich so ein richtiges Schmerzgefühl. Ich finde, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen einmal dieser Liebeseifersucht, was du ja auch gerade ein bisschen beschrieben hast. Also du hattest plötzlich in dem Moment das Gefühl, okay, da ist jemand besser als ich.
Mhm.
Ich habe mir das hier gerade irgendwie alles eingeredet und so eine krasse Connection war da gar nicht und das tut dann einfach extrem weh.
Ja.
Es gibt aber ja auch andere Arten der Eifersucht. Also zum Beispiel, um das einfach auch nochmal kurz thematisiert zu haben. Also zum Beispiel im Job, ne, Kollege XY bekommt die und die Beförderung oder steigt in der und der Stelle auf und man selber vielleicht nicht und hat aber das Gefühl, ey, ich hätte es doch genauso verdient gehabt. Mhm. Das ist ja auch, ist das eine Form der Eifersucht, frage ich mich.
Voll, also das müsste man schon so definieren.
Ja, glaube ich auch.
Ist, aber ich glaube, das, also ich denke, das ist wahrscheinlich, also vom Gefühl fühlt sich's anders an, aber ich glaube, das Wort ist trotzdem dasselbe. Also man würde ja nicht, ja, obwohl doch, man sagt ja auch, wenn man sowas hat, das ist auch für mich wie ein Stich ins Herz gewesen.
Ja,
fühlt sich das so an? Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Also wüsste ich nicht.
Ja, das war, genau, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt des unfair behandelt, sich unfair behandelt fühlen, könnte ich mir vorstellen.
Also, es ist ja beides so eine Machtlosigkeit.
Ja, genau, es ist beides so eine Machtlosigkeit und so, du hast das Gefühl, das habe ich doch gar nicht verdient, ne?
Genau.
Irgendwie.
Und man kann die Situation nicht entschärfen, also weil man weiß so, man kann ja mit der, also die Situation ist aus der Hand, weil entweder gibt es eine andere Person, eine andere Position oder so und man selbst hat schon wahrscheinlich ja alles gegeben, also sowohl im Dating hat man ja im besten Fall alles gegeben, in der Beziehung hat man alles gegeben, im Freundeskreis, aber auch beim Job und jetzt hat man die Situation aus der Hand verloren.
Total und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das nicht immer stimmt, weil ich glaube, es gibt auch diese fast schon narzisstisch angehauchte Eifersucht, ne? Also dass du möchtest auf jeden Fall die Kontrolle bewahren, du möchtest auf keinen Fall, dass Gefahr laufen zum Beispiel, dass die Person jemanden kennenlernt. Es gibt ja auch diese Arten der Eifersucht, dass eine Person ein Problem damit hat, wenn die Bilder einer anderen Person geliked werden oder die Person feiern geht und man möchte es ja verhindern, weil es ja Gefahr laufen könnte, dass die Person wen kennenlernt. Also da gibt es, glaube ich, schon nochmal ganz schön krasse Abstufungen von. Ich glaube, da muss man einfach auch ganz klar sagen, weil es gibt sicherlich ganz schlimme Formen der Eifersucht, könnte ich mir vorstellen. Was ich auf jeden Fall mal bei mir erlebt habe, ich bin an sich, würde ich sagen, heutzutage kein eifersüchtiger Mensch mehr. Ich war aber mal ein sehr eifersüchtiger Mensch, so in den frühen 20ern. Und ich glaube, stelle ich jetzt einfach mal als Hypothese in den Raum, ich glaube zum einen auch, dass das Alter eine Rolle spielt. Also das war so eine Phase, in der hatte ich wenig Selbstbewusstsein. Ich wusste irgendwie gar nicht so, was will ich eigentlich vom Leben, wo will ich hin, was macht mich aus, was sind vielleicht auch meine Talente. Mhm. Und in der Zeit weiß ich noch, dass ich in der Beziehung sehr die Kontrolle behalten wollte. Also ich habe mich ganz schnell verletzt gefühlt, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, mit einer anderen Frau harmlos geschrieben wurde oder ein Bild geliked wurde oder so. Das hat mich schon innerlich verletzt. Und das fand ich an mir selbst gruselig zu beobachten, weil ich so dachte, boah, aber komm, das ist jetzt Instagram, das ist ein Bild liken. Also chillen wir mal eine Runde.
Ja.
Und trotzdem hat es mich in dem Moment extrem verletzt und getroffen. Und dann habe ich mich auch dabei beobachtet, dass ich irgendwie die Kontrolle halten wollte. Also dass ich irgendwie durch mein mangelndes Selbstwertgefühl immer dachte, nee, alle anderen Frauen sind ja besser als ich. Alle Frauen sind ja hübscher als ich. Die können ja viel mehr. Und ist ja klar, dass die ihm viel besser gefallen könnte.
Krass, ja.
Ja, und das ist total krank und schafft ja wirklich nur Leid.
Definitiv. Also das ist dann das, wo man sich auch, glaube ich, in so eine Spirale reinfindet, wo man gar nicht mehr rauskommt.
Ja.
Aber das ist halt der Selbstwert und sowas, das spielt da, glaube ich, auch alles mit rein. Und ich glaube, das meine ich auch gerade, weshalb ich es in einer Beziehung auch so zum Glück noch nicht hatte, so richtig eifersüchtige Momente, weil ja, man muss da irgendwie auch also in einer Beziehung im besten Fall eine Base finden,
total,
wo sowas dann auch gar nicht vorkommt, wo du dir eigentlich sicher bist.
Ja.
Egal was kommt, mein Partner steht
zu mir.
Ja. Und selbst wenn er dann jetzt mal jemanden attraktiv finden würde, würde das ja auch, also es wäre eher menschlich.
Genau.
Und wenn da gar nichts passiert, wenn er mal ein Bild liken, das vielleicht sogar sagen würde.
Aber das war für mich früher schon schlimm.
Ja, krass.
Zu wissen, dass die Person wen anders attraktiv finden könnte.
Ja, aber ich glaube, das haben viele Leute auch erlebt, gerade so nach der Pubertät, in der Pubertät
genau,
und sowas.
Wenn man nicht so wirklich bei sich selbst ist, das hat sich dann auch geändert. Und meine Beobachtung war dann ja auch dabei, also je eifersüchtiger du bist, desto schlimmer wird es eigentlich, ne? Ja. Weil die Person geht dann irgendwann auch auf so in so einen Abwehrmechanismus zurecht und fängt auch an, Sachen vor dir zu verheimlichen, weil sie ständig Angst hat, dich zu verletzen. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Und jetzt, wo ich ein relativ tief entspannter Mensch geworden bin, merke ich ja auch, dass die Vertrauensbasis eine ganz andere ist. Ne? Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich glaube, grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in einer Beziehung überhaupt klären, was für moralische Grenzen haben wir eigentlich. Darüber haben wir ja auch mit Dr. Johanna Degen gesprochen. Sie ist Sozialpsychologin.
Ist das eine Moral der Transparenz? Also du darfst ruhig mal jemanden anlachen oder sogar mit jemandem schreiben, aber ich will alles wissen. Oder hat man eine Moral, die Handlungsgrenzen festlegt? Sowas wie, erzähl mir das nicht und mach einfach, was du brauchst, aber nicht über eine gewisse Grenze. Zum Beispiel jetzt in offenen Beziehungsmodellen, sogar gibt es ja auch viele Grenzen. Du kannst dann Sex mit jemandem haben, aber nur einmal, damit keine emotionale Nähe entsteht. Und diese Aushandlungen müssen in den Kernbeziehungen stattfinden. Also wie viel externe Validierung ist für uns eigentlich in Ordnung? Wie hantieren wir das transparent? Und interessanterweise, wenn wir das machen, dann ist auch die Spannung gar nicht mehr so gefährlich, die man dann ja auch im Außen genießen kann.
Finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, weil zum einen sagt ja Johanna, dass wir grundsätzlich uns erstmal einfach auf so eine Moral einigen können. Mhm. Und was da ja auch so ein bisschen mitschwingt, ist, dass das oft gar nicht so wirklich ausgesprochen ist. Ja. Also, dass man eben doch manchmal zwar denkt, das ist mit dem Partner alles klar und geklärt, aber ist es dann doch nicht?
Aber das ist ja auch genau die Frage, wann spricht man sowas an? Und also klar, wenn man jetzt in einer normalen, in Anführungszeichen monogamen Beziehung, die wir jetzt mal als normal nehmen, ist, dann ist ja eigentlich klar, okay, ich bin mit meinem Partner verliebt und wir sind zusammen und ich habe nichts mit anderen Leuten. Aber es gibt ja eben so viel Grenzbereich, das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Folgen drüber gesprochen. Oder ihr.
Du auch, Junge.
Ja, auch wir schon. Das ist eben die Frage, wie klärt man das? Also man setzt sich ja selten dann irgendwann mal hin und sagt so, ja, also wenn ich jetzt rein theoretisch, vor allem da muss man ja auch sehr viel Fantasie entwickeln. Und das Problem ist ja, das glaube ich, was auch Johanna Ding so ein bisschen meint, dass man, weil man es dann manchmal nicht klärt oder so, dass erst in den Situationen, wann die Eifersucht entsteht oder der Moment schon da ist, erst die Frage entsteht, was machen wir jetzt damit?
Ja, total, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, das Gefährliche ist ja, dass sich unsere eigene moralische Grenze verändert in der Beziehung. Ne? Ja. Also sagen wir mal, man ist jetzt irgendwie 5 Jahre in einer Beziehung, dann lernst du irgendeinen Typen kennen, den du ziemlich toll findest und dann verpasst du aber vielleicht den Moment auch, mit deinem Partner darüber zu reden, wie du da jetzt damit umgehst. Ja. Also versuchst du das erstmal vielleicht im Stillen für dich selbst sozusagen zu klären und auch wieder runterzuschrauben, die Gefühle. Ist das einfach jetzt so eine kleine Schwärmerei? Findet man den einfach attraktiv und sollte da aber grundsätzlich mal drüber sprechen? Oder denkt man sich so, nee komm, das lässt sich jetzt erstmal passieren, weil irgendwann wird das ja auch wieder weggehen.
Und wenn du es dann ansprichst, kann ja auch sein, dass die Situation auch überbewertet wird vom Partner zum Beispiel. Und hast du ein neues Problem geschaffen, wo eigentlich gar keins ist. Also das ist voll schwierig. Und ich glaube, da muss man dann eben von vornherein einfach wissen, man hat eine gute Vertrauensbasis und vielleicht die Dinge auch manchmal, vielleicht einfach mal so ein, es klingt zwar dumm, aber wenn man so ein wildes Brainstorming mal macht,
ich glaube, es ist
in einer
super,
guten
super, ja.
Sekunde der Beziehung und einfach mal sagt, ja, keine Ahnung, wie würdest du das sehen? Und dass man so ein bisschen, auch bevor die Situation entsteht, einfach schon weiß, wie der Partner darauf reagiert und vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert. Und ich glaube, auch immer wichtig ist, dass, also wenn sich jetzt zum Beispiel Eifersucht in einer Beziehung auf eine Person bezieht, dass dann die Person, auf die sich die Eifersucht bezieht und der Partner auch irgendwie Kontakt haben oder sich kennen, weil ich glaube, Eifersucht entsteht ja in solchen Situationen dann immer, vor allem wenn irgendwie die Protagonisten sich nicht kennen oder so oder aus Unwissenheit, weil irgendwas überinterpretiert wird.
Ja, genau, tatsächlich, genau, das ist ja auch nochmal ein zweites Paar Schuhe. Und was ja auch Johanna Degen sagt, dass wir uns oft gar nicht so einig sind, wie gedacht.
Haben dann komische implizite Dynamiken, die oft meist in moralischer Bewertung und Abwertung enden und dann ordentliches Konfliktpotenzial. Das ist ja auch so die Frage, soll ich jetzt meiner Kollegin auf Instagram auf ihrem Fitness-Channel folgen? Findet meine Frau das noch in Ordnung, wenn ich ihre Fotos like? Und was ist, wenn ich eine Flamme drunter kommentiere? Ab wann ist es Fremdgehen? Ist es Fremdgehen, wenn ich dann ihr eine Direct-Message sende oder ein Deep-Like mache, also ein Post von früher like? Und sowas sind eigentlich spannende Gespräche, die man mal an einem Freitagabend führen kann. Wir sagen ganz oft, führt doch mal die Gespräche, von denen ihr eigentlich wisst, sie könnten euch gefährden. Weil das, was auf der anderen Seite des Gesprächs liegt, ist wirklich Gold wert. Nämlich wahre Intimität, Austausch und eine gemeinsame Basis. Und ich glaube, fast jeder, der zuhört, könnte sich jetzt an die eigene Nase fassen und wüsste mindestens ein Thema, was mal am Freitagabend gut besprochen werden könnte, was aber ein bisschen zu gefährlich ist und deswegen beidseitig vermieden wurde.
Jona, hast du so ein Thema?
Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, als sie das so geschildert hat, also will sie dann, dass man das quasi so in einem echten Szenario anspricht, dass man einfach so, also was schon passiert ist, dass man sagt, nein, aber dass man so sagt, okay, an einem Freitagabend so, übrigens.
Ich glaube tatsächlich.
Ich weiß jetzt nicht, was für ein Beispiel ich nenne.
Ja, ich merke schon, dass ich dich in eine verlegene Situation gebracht habe.
Nein, ich überlege mir jetzt schnell ein Beispiel. Nein. Übrigens, neulich auf der Weihnachtsfeier.
Ja, so tatsächlich. Ja, weiß so. Nicht. Ja, oder sollte man quasi das noch davor machen? Also es
so
klingt,
ist es wahrscheinlich.
Genau, ich glaube, es klingt jetzt, wenn wir jetzt nochmal zurückrudern zu dem Beispiel, was sie gebracht hat mit den Deep Likes. Das kannte ich auch noch nicht. Das bedeutet, ich scrolle jetzt ein ganzes Instagram-Profil durch und like die Bilder von
immer,
früher.
Das ist immer so ein bisschen, das ist schon flirty.
Finde ich auch. Ich
also deswegen habe ich mich gerade ertappt, wo ich nämlich dachte, okay, Johanna Degen, es kann schon sein, also weil ich kenne nur Leute, die das machen und
ja,
dann...
Ja, dann möchtest du doch der Person was signalisieren, oder? Also
schon.
Wenn ich jetzt,
oder zumindest möchtest du Aufmerksamkeit von der Person. Also wenn das Leute jetzt auch, also ich denke zumindest, wenn das Leute bei mir machen, jetzt so die liken so 2 bis 3 Posts, dann denke ich schon, okay, wer ist denn das? Gucke ich mir das an und denke mir so, okay, die und die Person aus denen, also weiß nicht welche Gründe, aber zumindest hat sie ja dann auch meine Aufmerksamkeit.
Total.
Und wenn ich das jetzt machen würde, ich glaube, ich habe das noch tatsächlich noch nie gemacht, dann würde ich das auch schon für Aufmerksamkeit machen.
Absolut. Und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, auch ganz spannend, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du dann jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du wechselst den Job, du gehst zu einem anderen Radiosender, jetzt in unserem Beispiel, und du würdest da jetzt von jemandem Jobbeiträge liken von früher. Auch schon so ein Grenzbereich, wo ich sage, braucht's jetzt nicht, muss man nicht machen, ist aber nochmal ein Unterschied, als ob man jetzt Urlaubsbilder in Badehose oder Bikini liked, wenn du
das
mich
stimmt.
fragst. Das macht doch einen signifikanten Unterschied.
Voll.
Und das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, dass sich irgend so jemand in, auf unserem Profil rum sneakt und
das
irgendwelche
hat, das
Bilder
ist
liked.
Wirklich. Oder Stories, alte Stories, das ist ja noch gefährlicher, weil da siehst du es ja wirklich nur selbst. Da sieht es ja kein. Obwohl doch, ja, doch, der andere sieht es auch, aber man müsste ja schon in die Highlights gehen.
Nee, sieht der nicht, oder?
Nur wenn sie.
Warte,
nee, stimmt, das sieht man nicht. Nein, stimmt, das sieht der andere nicht.
Können wir das testen? Ah, nee,
ja,
wir filmen uns gerade.
Ja, nee, man sieht es nicht. Stimmt, man sieht
man
nur
sieht
die Person.
Nicht,
ja.
Was
und das, ich habe schon
ist,
von, das ist auch nochmal wichtig, vielleicht für alle Leute da draußen. Weil ich habe schon gehört, das wusste ich auch lange nicht, dass wirklich auch so Beziehungen entstehen, dass Leute voneinander die Insta-Story liken. Das ist ein Beweis, wenn sexuelles Interesse besteht. Ich habe einen guten Kumpel, liebe Grüße. Der ist mit seinem Partner, die waren schon mal zusammen und wieder zusammengekommen durchs Liken von Stories. Da so ist der Kontakt wieder entstanden.
Ja, guck mal.
Da weiß man, aha, okay,
also,
der guckt sich noch an, was ich mache.
Okay, also fleißig liken, wenn ihr euren Partner zurück.
Die Gen Z macht das wohl so, hörte ich.
Ja, die Gen Z macht. Oh, aha. Ich überlege gerade, ob ich die Person
so
vielleicht kenne. Ja.
Nein, also die Person kennst du.
Okay, ja. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannend und ich finde das Beispiel von Johanna Degen so gut, weil das ist ja etwas, das könnte ich ja theoretisch auch vorher schon mit meinem Partner besprechen. Wenn, aber es macht doch keiner. Also ich könnte du könntest dich ja jetzt mit deinem Freund abends auf die Couch auf einen Freitagabend mit einer Pizza setzen, Jona, und könntest sagen, hier du, ich hätte vor jetzt von, nennen wir ihn Tim, die Bilder von früher zu liken. Wäre das für dich okay? Ist das nicht auch ein bisschen cringe?
Ich weiß, was dann, also bin mir recht sicher, was dann passieren würde. Nämlich dann wird die Frage kommen, also warum sprichst du das jetzt an? Und vor allem auch, wenn man jetzt, also Bilder liken ja noch harmlos. Oder wenn man jetzt sagt, du, ich würde jetzt mal mit Tim ein Wochenende wegfahren, weil wir uns einfach sehr gut verstehen.
Grüße
und,
gehen raus an Tim.
Weil wir einfach Zeit haben beispielsweise und keine Ahnung.
Ja, aber
was auch ein fiktives Beispiel wäre, dann würde man auch fragen, okay, warum, und dann würde ich sagen, nee, Spaß, das ist jetzt irgendwie ein fiktives Beispiel, aber warum sprichst du es dann an?
Genau, und dieses Spaß, also immer, das hat mir mal Axel beigebracht, liebe Grüße an der Stelle, wenn du so sagst, nee, Spaß, dann war meistens vorher quasi eigentlich der wahre Teil dieser Message da. Ja, und dann habe ich das mal beobachtet und tatsächlich ist es ganz oft so, dass man nee, Spaß sagt, wenn man eigentlich das davor doch gar nicht so unernst gemeint hat. Musst
also bei mir ist das nicht so. Also wenn ich das mal, jemand draußen mich kennt und ich das mal so gesagt habe, bei mir war es wirklich Spaß.
Ah, ganz großartig. Ja, der Hintergrund dessen ist ja auch so ein bisschen, was Johanna sagt, ist, dass Eifersucht nicht immer schlecht ist.
Also es ist ja immer so, die Eifersucht soll weg und es ist irgendwie böse und meistens wird das so synonym benutzt wie Kontrolle zum Beispiel. Und es wird auch in der Paartherapie oft problematisiert. Also es kommen dann Paare und dann wird gesagt, hier meine Partner, meine Partnerin, die sind so eifersüchtig, machen sie das weg. Das soll immer irgendwie weg. Ulrich Clement würde sagen, Eifersucht ist ganz normal und sogar gern gesehen, denn es ist auch ein Liebes Selbstbeweis, es ist ein Motivator und es schafft auch Distanz und Leidenschaft, was dann wieder zu sexueller Spannkraft führen kann. Also einmal würde ich sagen, können wir Eifersucht auch ein bisschen mehr anerkennen? Muss sie wirklich immer weg?
Ja, das ist dann die Frage, ne? Ja, ich würde da nicht ganz mitgehen, was Johanna sagt. Also ich finde, das ist ein guter und wichtiger Punkt. Und ich glaube zum Beispiel auch, was ich, also wenn ich jetzt das mal bei meinem Partner mir überlege, würde ich sagen, er ist an sich nicht eifersüchtig, aber ihm ist auch nicht alles egal. Also ja. Er ist schon so jemand, der dann auch mal eine Nachfrage stellt oder so.
Und das will man ja auch.
Und das will ich auch, genau. Und ich will ja auch, weil das zeigt mir ja auch, dass er mich sehr liebt und dass er mich attraktiv findet und dass er scheinbar das Bewusstsein dafür hat, okay, es könnten mich auch andere toll finden. Und wenn das gar nicht da wäre und ihm alles scheißegal wäre, was auch immer ich mache, dann würde mich das total traurig machen, weil ich so denke, ja gut, okay, ciao. Also dann bin ich ja relativ unwichtig irgendwie, wer und mit wem ich jetzt was mache, oder?
Voll. Also jetzt kann ich doch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen.
Oh.
Mein Freund war alleine auf dem Deichbrand-Festival, also nicht alleine, sondern mit Freunden halt, aber ohne mich.
Ja.
Und das ist auch schon lange so, die machen das schon seit 100 Jahren und da bin ich halt einfach nicht dabei, ist nicht so mein Ding. Und dieses Jahr waren relativ viele neue Leute dann auch dabei.
Mhm.
Auch schwule Leute zum Beispiel. Und dann haben wir so die Fotos uns angeguckt, der eine hat einfach immer, also hat er einfach nie ein T-Shirt an. Und dann habe ich auch gesagt, man trägt der Junge denn nie ein T-Shirt?
Ja. Das kann, also, aber das finde ich auch in Ordnung.
Und dann das, aber genau, das habe ich so halb ironisch dann auch gemeint, aber auch so ein bisschen, aber so ein bisschen so leicht
eifersüchtig.
So
richtig geil fandst du es jetzt auch nicht.
Nein, genau. Und dann hat er sich aber auch auf noch eine Art darüber gefreut, dass, oder meinte auch, das war irgendwie ein süßer Moment sozusagen, dass man, dass mir das aufgefallen ist und dass es mir wichtig ist und das ist ein bisschen, also das war dann ein positiver Eifersuchtsmoment eigentlich, weil es jetzt auch nichts Schlimmes war.
Nee, aber das finde ich total.
Trotzdem kann der Junge sich auch mal ein T-Shirt anziehen, weil so warm war es auch nicht.
Also zieh dir doch mal ein T-Shirt an, Tim.
Ja.
Ja, aber es ist so. Es ist so, tatsächlich. Ich hatte das jetzt, wir waren ja neulich hier im Team auf dem Radiopreis und also so einer Gala-Veranstaltung hier vom Radio und da war es auch so, dass mein Partner danach gesagt hat, ey, du sahst ja echt hübsch aus. Haben die eigentlich viele Männer angesprochen? Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, dann nett und ich fand es in dem Moment eigentlich auch nett, weil ich so dachte, okay, also scheinbar hat er zumindest das Gespür dafür, okay, es könnte so gewesen sein und dann...
Ja, war es denn so?
Ich sage jetzt mal, nicht niemand.
Ja, aber das sind genau diese Momente.
Aber ich finde, zum Beispiel, da, und das sage ich auch mal meinem Partner ganz liebe Grüße an den Kollegen Christoph, der hier gerade reinwinkt.
Der ist auch sehr interessiert, der kann sich bald dann hören.
Aber ja, das war durchaus der Fall und da muss ich immer sagen, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren. Ich freue mich immer, wenn mich irgendein anderer Mann nochmal attraktiv findet. Was heißt nochmal? Das klingt, als wäre ich 70.
Ja. Jetzt, bevor es bald ganz vorbei ist, genau. Nehmen wir nochmal
genau.
mit.
Aber ich weiß ja immer genau, wo meine Grenze wäre.
Ja.
Und ich springe, also das macht ja auch nichts mit mir, aber es freut mich in dem Moment, wenn ich ein Kompliment von einem anderen Mann bekomme.
Und es wäre auch ganz komisch, wenn man dann schon irgendwie komisch reagiert,
ja,
weil
genau,
dann wäre man
genau.
ja.
Ja,
so.
Und dann denke ich auch immer so, ja, ey, das bedeutet ja, dass mich irgendwie andere auch noch zumindest angucken oder ganz, ganz cool finden. So, weißt du, was ich meine? Wie ist das bei dir? Also freust du dich auch darüber, wenn dich jemand mal so.
Voll. Also ich glaube, das ist auch menschlich, dass man sich darüber freut. Man darf sich auch darüber freuen.
Total, glaube ich auch.
Was ich interessant finde eigentlich, also das ist vielleicht jetzt auch schon zu großer Exkurs, aber ich glaube, bei Frauen ist es ja immer oft so, zum Beispiel jetzt auf dem Radiopreis, da kommen jetzt Leute zu dir, das kann ja auch genauso gut sein, dass die dich erstmal spannend finden, was du beruflich machst. Du weißt ja gar nicht, ist es jetzt Interesse, weil du so ein schönes Kleid trägst oder weil...
An einer Visitenkarte hing ein Kondom, sag ich nur.
Jetzt wird's interessant. Jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen. Gut, dann wissen wir jetzt auch, wo das Interesse lag. In dieser Stelle. Aber gut.
Gut, zurück
hast
zu
du das,
deinem
aber
Punkt.
Aber jetzt die spannende Frage. Hast du das deinem Mann erzählt?
Ja, das habe ich ihm erzählt und ich habe ich war so irritiert von dem Moment, dass wir es so im Team auch schon bereut haben, weil ich habe sofort weggeschmissen. Da war so eine Mülltonne. Ich habe so, und weißt du, was ich daran ganz schlimm finde, dass ich nicht auf die Visitenkarte vorher geguckt habe. Das wäre ja hochinteressant gewesen.
Wer verteilt beim Deutschen Radiopreis? Das ist fast schon, also.
Und das war auch so ein seriöser Anzugtyp. Also, das hätte mich ja wahnsinnig interessiert, wer das gewesen ist.
Das hätte jetzt jeder interessiert. Wir hätten hier die richtig großen Leak machen können. Das wäre richtig verdammt.
Also, liebe...
Nächstes Jahr also nochmal auf den Radiopreis.
Falls du das hörst gerade, diese Visitenkarte.
Nenn ihn mal Kondommann.
Kondommann, dann schreib uns doch gerne mal an radio@fmn.de, wer du warst und was deine genaue Intention an diesem Abend
war. Das ist schwer zu erraten. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was deine genaue Intention war.
Nee, überhaupt gar nicht. Also,
ich denke, fachlicher Austausch.
Ja, natürlich.
Aber da war ja klar. Also vielleicht... Man hat aber, ja beim Mikrofon ja. auch immer das, was man so drüber tut, das vielleicht war, also ich weiß. Naja, gut. Jetzt wird's viel
aber zu du deep. Hast irgendwas Wichtiges davor gesagt. Ich habe dich total unterbrochen, Jonas.
Ja, was ich als ja, bei Frauen ist es ja nochmal eine andere Geschichte, auch wie gesagt, also beobachte ich vor allem bei Frauen. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel schwule Männer sind irgendwie direkter, da checkt man es vielleicht schneller.
Eigentlich ganz cool.
Meine
auch,
Beobachtung.
Ne?
Ja, also da, also habe ich schon das Gefühl, dass man es irgendwie schneller checkt oder besser trennen kann, oft.
Was meinst du mit trennen?
Also irgendwie habe ich noch nie das Gefühl gehabt, jemand spricht mich halt so alibimäßig an, um erstmal ein Smalltalk Smalltalk vielleicht schon, aber deutlich länger mit mir zu sprechen und super interessiert für mein Leben oder irgendwas anderes zu sein, nur um dann einen sexuellen Schwenk zu machen.
Ja, das heißt, du glaubst in...
Frauen erleben das, glaube ich, häufiger, weil da will man nicht mehr der Tür ins Haus fallen.
Ja, ja. Und da ist es oft ja auch so, dass erst auf den zweiten Blick sichtbar wird, oh, der wollte was von mir.
Genau.
Und okay, das
und ich glaube, man ist tatsächlich ein bisschen seltener so.
Okay, das ist aber interessant.
Zumindest in meiner Beobachtung.
Da weißt du direkt, was der will. Kannst
also
es ganz gut deuten.
Würde ich behaupten, ich könnte das ganz gut lesen, glaube ich.
Ah ja, okay.
Falls nicht und es gibt irgendjemanden,
das schreibt uns
an Radio-Ad.
Oh, das ist ja fantastisch. Ja, aber total interessant.
Vor allem, aber ich bin dann auch so, also ich glaube, man wird dann als Frau ja nicht so direkt, man kann direkt das Thema dann also ansprechen, aber also ich wäre da relativ skrupellos und würde dann, glaube ich, auch direkt dann...
Was wärst du?
Ich würde dich einfach fragen, was, also jetzt beim Radiopreis zum Beispiel, wer willst du jetzt was von mir? Oder willst du jetzt mit mir über bestes Informationsformat sprechen? Oder wollen wir ein eigenes Format machen?
Das ist schon sehr, aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass du auch so bist. Also dass du jetzt, sagen wir mal, du würdest auch direkt frei raus sagen, wenn du da jetzt beim Radiopreis, du siehst da jetzt jemanden, den findest du super hot. Würdest du dann direkt draufgehen?
Also ich würde auf jeden Fall niemals den Kondom-Dings machen. Das finde ich dann doch zu direkt.
Aber würdest du quasi ihm relativ schnell signalisieren, du bist hier gerade sexuell interessiert, oder würdest du erstmal so den Umweg gehen über, schöne Veranstaltung, ganz toll hier?
Naja gut, ich würde ja schon, also erstmal, ich habe also das natürlich auch 5 Jahre jetzt in der Beziehung, das habe ich auch lange nicht gemacht, deswegen muss ich mal kurz mich da wieder reinfühlen. Ich glaube, ich würde... schon einmal, also den Smalltalk normal anfangen schon, aber ich würde dann schon, ich glaube, dass ich würde versuchen, die Vibes zu deuten und zu gucken, wie weit man dann gehen kann und was dann zurückkommt, und dann würde ich, glaube ich, schnell checken, ob man noch das weiter treibt oder nicht, aber ich würde jetzt wirklich nicht den ganzen Abend da stehen, wenn es mich nicht interessieren würde.
Ja, verstehe ich auch. Möchte dann ja auch, wenn man jetzt in der Dating-Phase ist, da möchte man ja irgendwie auch zu einem Ergebnis kommen.
Ja, oder wenn es nur der Radiopreis ist, der eine Abend, dann ja.
Ja, also nochmal ganz kurz zurück zur Eifersucht. Johanna Degen sagt eben aber auch, und ich finde, das ist ein Punkt, wo wir nochmal kurz drauf eingehen müssen, dass Eifersucht eben auch legitim sein kann.
Es gibt natürlich eine sozusagen krankhafte Eifersucht. Dann ist das ein Problem, von dem der eifersüchtig ist. Es gibt aber auch viele Formen von Eifersucht, die sind berechtigt. Und da kann die beeifersuchtete Person sich vielleicht auch mal ehrlich fragen, ob sie dazu beiträgt und wozu. Also ganz interessant war zum Beispiel diese Frage von einer Frau, die einen sehr eifersüchtigen Mann hatte, wo ich gesagt hatte, was haben Sie eigentlich davon, dass er so eifersüchtig ist? Und die ist ehrlich in sich gegangen und hat gesagt, eine ständige Bestätigung davon, dass ich unheimlich attraktiv bin. Also alle Phänomene sind dynamisch. Hat man vielleicht auch was von der Eifersucht, sowas wie Bestätigung, dass die Beziehung stabilisiert wird? Spielt man vielleicht auch damit, weil sie einem auch was Positives bringt? Und dann sind es eben... Es ist das ehrliche Hingucken. Also trage ich dazu bei? Genieße ich es auf irgendeiner vorbewussten Ebene oder sogar explizit? Wie wäre unsere Beziehung, wenn sie wirklich weg wäre? Befeuere ich es oder ist es wirklich nur ein Problem des eifersüchtigen Partners, der Partnerin? Und dann kann ich es auch als solches adressieren. Also auf jeden Fall, erster Tipp ist, Eifersucht differenziert und weniger wertend neugierig beschauen.
Ja, wir haben ja eigentlich schon auch so ein bisschen drüber gesprochen. Was ich da jetzt irgendwie nochmal wichtig fand, in meiner Dating-Phase habe ich, glaube ich, wirklich damit gespielt.
Das also, ist was, was ich dich jetzt nämlich auch fragen wollte. Ich wollte dich nämlich jetzt auch fragen, hast du mal absichtlich jemanden eifersüchtig gemacht?
Ja, ständig.
Ja, ich auch.
Ja, oder? Also auf jeden Fall.
Das macht ja auch ein bisschen Spaß.
Das macht ja also fantastisch. Also gerade in der Zeit, wo man, was heißt gerade, in der Zeit, in der man Single war.
Verheiratet ist.
In der Zeit, in der man Single war. Ist natürlich großartig beim Feiern gehen, irgendwie vielleicht erst mit dem einen flirten, dann mal wen anders eifersüchtig, den dann aber eifersüchtig. Oder du weißt, was ich meine.
Ich hab's vor Augen, ne? Komplett.
Aber ja. Oder ich fand immer so einen Typ, den fand ich so toll. Das war wirklich meine große Jugendliebe. Und der war aber immer so ein bisschen. Nennen wir ihn Tim. Und Tim war aber so ein bisschen Bad Boy-mäßig. Oh. Und hat mich auch immer so ein bisschen erstmal links liegen gelassen. Und wenn ich ich ihn dann mal eifersüchtig machen konnte. Oh, ich habe das gnadenlos ausgeschlachtet, fand ich ganz toll. Wie war das bei dir
solchen,
so?
Genau, bei solchen Leuten will man es ja umso mehr dann irgendwie, man will die Bestätigung und wenn dann dieser Funke da ist, dass es auch irgendwie einen Effekt hat bei der Person, wenn man so kurz eifersüchtig dann auch ist, das gibt einem ja schon was und da weiß man auch, okay, man merkt ja auch, dass es ja auch, wie Johanna Degen sagt oder was auch die Wissenschaft sagt, dass natürlich auch ein Beweis dafür ist, dass man der Person irgendwie wichtig ist. So.
Genau, total.
Und ich glaube, es sollte halt dann nur nicht, also es soll in der Datingphase ist, glaube ich, auch okay.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, so, das hat ja Johanna Degen gesagt, dass eine Klientin quasi gesagt hat, das zeigt mir immer wieder, dass ich super attraktiv bin, aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen toxisch. Vor allem kannst du daraus ja nicht ziehen, dass man jetzt super attraktiv gehalten wird. Vielleicht ist es wirklich, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, eine narzisstische Person, die einfach diese Bestätigung immer wieder sucht, um dann auch den Person zu manipulieren und so. Ich glaube, das kann man nicht eins zu eins sehen.
Ja.
Aber für so eine Datingphase.
Genau. Ich glaube auch, unterm Strich können wir mal so ein bisschen festhalten, es gibt verschiedene Formen von Eifersucht und es gibt 1 bis 2 Formen der Eifersucht, die wirklich schon sehr schwierig werden. Dazu habe ich ein ganz tolles Zitat gefunden. Von dem Psychotherapeut Rolf Merkler. Er sagt, meine Erfahrung ist einfach, dass Eifersucht kein Zeichen von Liebe ist, sondern eher ein Zeichen von Angst vor Liebesentzug. Je größer nämlich die Eifersucht ist, desto größer ist die Angst, den Partner zu verlieren. Für mich gehören beide, Eifersucht und Liebe, nicht miteinander zusammen, denn Liebe ist ein positives Gefühl, während Eifersucht ein Mix negativer Gefühle ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es dann später auch noch hieß, und das fand ich sehr, sehr gut, normal wäre, ich binde meinen Partner durch Vertrauen, Anerkennung und Erotik an mich und kann mich darauf verlassen, dass er sich nicht von mir trennt oder auf der Suche nach Abenteuern ist. Dabei gelegentlich situationsbedingt eifersüchtig zu sein, wie das bei einer milden Eifersucht der Fall ist, also bei der ersten Stufe, lässt sich dann aber wiederum als Liebesbeweis interpretieren und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Also das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort irgendwie.
Voll.
Weil es ja irgendwie so ein bisschen zeigt, dass wir uns selbst sehr gut dabei beobachten können. Ist das hier irgendwie gerade noch gesund oder hat das nur was mit Kontrolle zu tun? Und wenn ich dann wirklich anfange zu gucken, was hat mein Partner geliked, versucht er irgendwelche Passwörter oder iPhone-Codes von mir rauszufinden, dann wird es halt wirklich, dann bewegt es sich in eine sehr schwierige Richtung.
Genau, und wenn es zu doll ist, ist es, glaube ich, auch umso schwerer, da rauszukommen, vor allem, weil so viele negative Gefühle da sind. Deswegen, glaube ich, dieses vorher Ansprechen, was wir auch gesagt hatten in dieser Folge, ist durchaus wichtig. Oder vielleicht auch so diese kleinen Triggerpunkte, wann wirst du dann eifersüchtig, mal auch den Partner fragen, dass man das schon mal so weiß. Und dadurch erfährt man dann ja auch, was dann wieder Grenzen des Partners sind. Und dieses Spielerische ist, glaube ich, fällt manchmal schwer, aber ich glaube, in gesunden Beziehungen, in einem guten Moment kann man das machen.
Auf jeden Fall.
Ohne, dass man irgendwie Gefahr läuft.
Total. Und ich glaube, ein letzter Punkt, der mir damals auch sehr geholfen hat, dass man mal so ein bisschen in seine Vergangenheit zurückguckt. Okay, woran liegt das denn, dass ich total schnell eifersüchtig werde? Bei mir war es damals der Selbstwert, bei dem anderen ist es vielleicht irgendwie, dass die Eltern sich im Kindesalter getrennt haben und man Bindungsängste hat.
Ja.
Das gibt so viele verschiedene Faktoren, die zu Eifersucht führen können. Also da mal so ein bisschen in sich zu gehen und zu gucken, ey, was ist es denn bei mir, ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll. Aber schreibt ihr uns auch gerne mal, was habt ihr für Erfahrungen mit Eifersucht gemacht oder wie steht ihr zum Thema und lasst uns auch gerne wieder Feedback da. Wir freuen uns.
Habt ihr auch Erfahrungen gemacht, wo ihr selbst gestärkt aus so einer Eifersuchtssituation rausgekommen seid? Das kann ja, wenn man das dann wirklich gut aufarbeitet und klärt, vielleicht auch die Beziehung stärken.
Auf jeden Fall.
Ganz viele verschiedene Sachen und eine Person muss sich natürlich bei uns auf jeden Fall melden. Das ist der Kondommann vom Radiopreis, um hier nochmal die Brücke zu schlagen.
unbedingt.
Wer hätte gedacht, dass wir das in dieser Folge auch
wirklich
noch...
wirklich absolut bizarr. Also meldet ihr euch gerne und ein letzter positiver Satz, weil ich es wirklich aus Erfahrung sagen kann, nur weil eure Beziehung vielleicht in den Anfang 20ern noch von Eifersucht behaftet ist, das kann sich auch ändern. Also wenn man da dran arbeitet und an sich arbeitet, dann kann man durchaus auch da keine Entwicklung stattfinden. Also das vielleicht nochmal, um das mitzugeben, falls ihr irgendwie mit Eifersucht zu tun habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Unbedingt. Vielen Dank fürs Zuhören und mal schauen, was nächstes Mal wieder so Interessantes, Tiefsinniges oder
weniger
Spicyes bei uns auf dem Tisch landet.
Wir freuen uns. Bis bald.
Bis bald.